Mystik und Geist.
Herbstzeit ist Erntezeit. In den Kirchen werden wieder die Altäre für das Erntedankfest geschmückt. Und hier darf der Wein natürlich nicht fehlen. Wein ist auch die Leidenschaft von Winzer Florian Eschelböck, den er seit 2007 rund um sein Weingut 95 Tage in Hörsching anbaut. Florian, ihr habt gerade die Lese, so wird die Ernte beim Wein genannt, beendet. Gibt es heuer überhaupt was zu danken? Also sprich, war die Ernte gut?
Ja, die Qualität ist sehr gut. Die Menge ist heuer deutlich weniger wie sonst, also unter dem Schnitt. Einfach dadurch, dass schon Frost war und dann sehr heiß war und die Blüte nicht optimal verrennt ist. Aber ja, letzten Endes zählt die Qualität und da haben wir heuer wieder eine wirkliche Top-Qualität, einen Top-Jahrgang.
Eigentlich bist du ja gelernter Koch und Konditor. Also die Ausbildung zum Sommelier hat dich erst auf den Geschmack des Weins gebracht und was einmal als Hobby begann, wurde dein Beruf. Warum hast du dich entschieden, diesen Schritt zu machen?
Für mich war es ja die Arbeit, was da dahinter steckt und wie viel das der Winzer eigentlich ausmacht im Weingarten. Also das ist sehr entscheidend ist, wie man eben im Weingarten arbeitet, wie die Qualität nachher ist. Und dass man eben das ganze Jahr auch die Laubarbeit macht, dass kein Staunässe, also keine Feuchtigkeit inzwischen die Blätter steht, dass schnell auftrickert, dass genug Sonne reinkommt, aber nicht zu viel wegen am Sonnenbrand, weil Trauben sind ja auch empfindlich. Ja, und Unterstock, dass wenig Unkraut steht oder gar keins. Letzten Endes dann in der Verarbeitung, dass wirklich da wirklich sauber gearbeitet wird. Das heißt, alles geputzt immer ist, damit man wirklich ein sauberes Material hat. Ja. Alles, was im Weingarten nicht ist, ja, kann man im Keller nicht nachholen.
Das heißt, Fehler, die im Weingarten passieren, können dann nachher im Keller auch nicht wieder gut gemacht werden.
Ja, genau. Es ist so, also was nicht da ist, können wir nicht holen. Ja. Also im Keller wird es nur weniger. Das heißt, wenn es draußen schon nicht gescheit ist, dann wird es nachher im Keller nur weniger an Qualität. Ja, weil alles, was ich mache, damit diese Fehler rauskommen, zirkt diesen Wein aus, macht ihn leer im Endeffekt. Also darum, das Ziel muss immer sein, dass keine Fehler passieren. Und auf das legen wir extremen Wert. Also ich glaube, das ist das, wo man sich am meisten hervorheben kann. Und bei uns wird halt zum Beispiel die Lese nicht auf einmal gemacht, sondern oft in drei Durchgänge, dass immer nur die besten Trauben quasi bleiben hängen und das, was nimmer mehr vertragt, schneiden wir aber. Und das zu erkennen, letzten Endes gibt es dann den besten Wein.
Was ihr nicht beeinflussen könnt, das ist das Wetter, oder?
Genau, also das ist definitiv das Wichtigste, wie die Witterung ist. Die Witterung kann sehr viel zerstören, kann sehr viel gut machen. Genau, und von dem sind wir einfach abhängig. Dadurch speichern wir das natürlich sehr gut ab, wie die Jahre waren. Und man sieht es auch in die Weine. Also wenn man zurückverkostet, kann man eigentlich immer genau sagen, wie das Jahr war. Das ist ja das Spannende an dem Beruf, sage ich mal. Wir sind von was abhängig, was wir nicht beeinflussen können. Und man muss einfach mit dem leben. Das muss man nehmen. Ja, natürlich macht man sich Gedanken, wobei ich versuche, dass ich mir möglichst wenig Gedanken mache, weil was ich nicht beeinflussen kann, lasse ich passieren, weil ich finde, man vertut da sehr viel Energie, positive Energie. Die hebe ich mir lieber für später auf, wo ich dann wieder was verändern kann. Ich sage immer, ja, sie gibt und sie nimmt. Und genau, ein Jahr ist es einfach gut und ein anderes Jahr ist es nicht so gut und einmal ist es vielleicht ganz schlecht. Letzten Endes muss man mit seiner Ware haushalten, dass man halt über die schlechten Jahre kommt. Und dann ist es perfekt.
Apropos perfekt, was braucht es eigentlich für ein Wetter, damit der Wein gut wird?
Naja, es braucht einmal im Endeffekt eine gute Sonne, ja, und auch gute Niederschläge, wenn nur die Sonne allein ist, nicht. Je besser dass das verteilt ist, umso besser wird der Wein. Und idealerweise bei der Lese, wenn es dann ein wenig kühler ist, dadurch wird eine schöne Frucht mitgenommen und man kriegt richtig einen schönen, duftigen Wein.
Wichtig für den Geschmack sind ja auch immer die Böden. Welche gibt es da so in Oberösterreich?
Ja, die Böden sind sehr unterschiedlich. Genau, also wir haben unsere Anlagen stehen in Traun auf einem ganz kargen Schotterboden, der Wölser Heideboden. Sehr mineralischer Boden, der was eben auch diese Salzigkeit in den Wein einbringt, also diese Mineralik vom Boden. Dann haben wir sehr viel auf Löss stehen, also so sandiger Lössboden, mit unten eher ein bisschen Fett, Lehmanteil. Genau, speichert das Wasser sehr gut, gerade im unteren Bereich. Ja, die macht ein bisschen breitere Weine, ein bisschen vollmundigere Weine. Und dann haben wir noch so Flintstone, genau, das ist also verwitterter, ja, Stein im Endeffekt, genau. Sehr sandig das Ganze und der macht auch super mineralische Weine.
Mit 100 Reben hast du angefangen, mittlerweile sind es um die 80.000 Reben auf 13 Hektar. Oberösterreich ist in den letzten Jahrzehnten ja überhaupt wieder ein Weinland geworden. Wieder sage ich deshalb, weil es ja früher schon hier Wein gab.
Genau, bis ins 17. Jahrhundert war Oberösterreich das größte Weinbaugebiet in Österreich. Und dann hat sich das Ganze aufgehört eben durch Hungersnot und dann hat quasi alles gerodet werden müssen. Das war die Maria Theresia, die was das veranlasst hat. Nicht nur in Oberösterreich, sondern überall, wo Acker betrieben hat werden können, ist der Wein gerodet worden und danach war es kalt. Ja, und jetzt ist es wieder umgekehrt. Es wird immer wärmer und wärmer, wie man im heurigen Sommer wieder gesehen hat. Genau, also das Wetter verändert sich auch sehr, sehr massiv. Genau, und da hat Oberösterreich halt diesen Vorteil, dass wir eben die Niederschläge haben und wir nicht ein ganz Trockengebiet sind. Ja, dadurch, der Wein braucht eben auch Nässe, ja, also auch Regen, schon alleine damit er Säure hat. Weil wenn es keinen Regen gibt, gibt es keine Säure. Und jeder Wein lebt ja von der Säure. Genau, also das heißt, die Säure macht den Wein lebhaft. Genau, das ist unsere starke Seite. Da sind wir, glaube ich, besser wie ja, sehr viele andere österreichische Weinbaugebiete, weil wir eben wirklich nur Niederschläge haben. Und genau das ist das, was in den nächsten, sage ich mal, Jahre das Thema ist. Es verändern sich halt dort die Weine. Also Weinbau funktioniert ja weltweit, auch in ganz trockene Gegenden. Ja, aber die Weine sind anders. Der typisch österreichische Wein ist halt leicht fruchtig, spritzig. Ja, und dieser Charakter, den wird es so nicht mehr geben. Also das heißt, das wird verloren gehen. Und das können wir aber in Oberösterreich produzieren.
Schmeckt man die Klimaveränderung auch jetzt schon in den Weinen?
Naja, von unserem ersten Jahrgang, der was vor 20 Jahren gemacht worden ist, da haben wir 10 Alkohol zusammengebracht. Das heißt, die Trauben waren nicht so reif, es war wenig Zucker da. Ja. Und jetzt, wenn man jetzt unsere Reserven hernimmt, die haben über 14. Also da sieht man einfach, wie sich das Klima massivst verändert hat. Und ja, auch die Säurewerte. Also früher war die Säure sehr, sehr hoch. Ja. Mittlerweile sind wir so, dass die Säure eigentlich perfekt passt. Und das ist halt einfach, ja, wir leben mit dem, wie sich das Wetter verändert. Wir müssen uns an das Wetter anpassen. Wir müssen die richtigen Sorten dafür auswählen, dass das perfekt zu unserer Klimasituation passt. Und ja, das ist unsere Aufgabe und das macht das Ganze so spannend.
Und ist es auch das, was die Faszination Wein für dich ausmacht?
Ja, die Faszination Wein ist einfach für mich. Wein ist ein Produkt, was sehr langlebig ist. Das heißt, ich kann heute nur meinen ersten Jahrgang kosten. Ja. Bei einer Tomaten weiß ich nicht mehr, wie das erste Jahr war. Da habe ich einfach nichts Greifbares. Ja. Ich kann mir das anschauen über 20 Jahre zurück, wie sich der Betrieb entwickelt hat, wie mich ich entwickelt habe, wie sich der Geschmack von mir oder von uns entwickelt hat, ja, wie wir uns verändert haben. Das macht dieses Thema Wein so einzigartig. Und ja, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, weil jeder Jahrgang hat eine Emotion. Ja. Und wenn wir jetzt einen 2016er Jahrgang aufmache, ja, dann weiß ich genau, was da war. Und das ist eigentlich immer, also bei jeder Flasche sind bei uns auch sehr viele Emotionen drinnen. Also ja, und das ist halt einzigartig. Ich weiß halt nicht, wo es das sonst gab.
Seit über 1000 Jahren ist das Benediktinerstift Kremsmünster schon im Weingeschäft. Denn so lange besitzt es bereits Weißweingärten rund um Krems und nicht ganz so lange, nämlich seit ca. 35 Jahren auch Rotweingärten im Burgenland. Bereits als Novize mit 18 Jahren hat Pater Siegfried die Liebe zum Wein entdeckt. Immer wieder hat es ihn in den Weinkeller gezogen und diese Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt, denn als sein Vorgänger in Pension ging, wurde er der neue Kellermeister. Lieber Pater Siegfried, was sind eigentlich die Aufgaben eines Kellermeisters?
Der Kellermeister muss schauen, dass im Keller alles gut geht und die Weine ordentlich in die Flasche kommen. Also wir füllen bei uns tatsächlich ungefähr 60% unserer Weine, also 50.000 Liter vielleicht, füllen wir selber bei uns ab. Die restlichen, sage ich mal, 20.000, 30.000 Flaschen, die kaufen wir zu von unseren Partnern. Unsere Partner sind Pächter, die vor Ort unsere Weingärten haben. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt, aber das ist jetzt nicht mehr Kellermeister, das ist im Vorfeld bereits, also als Zuständiger für die Weingärten, ist auch ein anderer Wirtschaftsbetrieb, dass ich die Talente von Weingärten einschätze und die Talente von Weinbauern mir verkoste und mir darüber ein Urteil bilde und dann einfach Weingärten und Weinbauern zusammenführe. Und dann einfach sage, ja, für den Wein ist das Beste, er füllt mir es gleich ab. Oder, na, dann holen wir doch zu uns aus dem und dem Grund. Und ja, bei uns einfach das machen, verschneiden, den Wein pflegen. Wir machen Barrique-Ausbau, also Ausbau im Holzfässern. Ja. und die Abfüllung. Das ist so die Aufgabe eines Kellermeisters bei uns.
Du bist aber nicht nur Kellermeister, sondern auch Religionslehrer und kennst dich natürlich mit der Bedeutung des Weins im christlichen Glauben aus. Welche Rolle spielt der Wein in der Bibel?
Also zum einen ist der Weinstock sehr häufig ein Symbol für das Volk Gottes oder genauso auch für den Knecht Gottes, also für einen Menschen, unter anderem der Frucht bringt oder der auch leidet. Und dann ist der Wein natürlich etwas, was ein allgegenwärtiges Getränk ist im Umfeld der Bibel. Also wenn ihr an das Jüdische erinnert, da spielt der Wein bei ziemlich jedem jüdischen Fest eine ganz, ganz essentielle Rolle. Da gehört eine Flasche Wein ganz schlicht und simpel bei der religiösen Familienfeier auf den Tisch. Punkt. Und Jesus, darf ich erinnern, war ein ordentlicher Jude. Also folglich spielt auch bei Jesus der Wein eine ganz große Rolle. Soll ich jetzt aufzählen anfangen? Da sitzen wir dann noch lange da.
Naja, wir könnten ja ein Beispiel herausnehmen, das sicher jeder aus dem Religionsunterricht kennt, die Hochzeit zu Kana, als Jesus Wasser in Wein verwandelt.
Ja, das ist diese Lieblingsstelle im Johannesevangelium im Kapitel 2, also ganz am Anfang, wo Jesus gerade seine Jünger berufen hat und dann kamen sie am dritten Tag zu einer Hochzeit, wo sie eingeladen waren. Und schlussendlich ist der Weingauer, ja, also so eine orientalische Hochzeit ist ja eh jetzt nicht der Kindergeburtstag, ja, also da dürfte schon genug vorgesorgt gewesen sein, jedenfalls war der Weingauer. Und dann kommt die Mutter Jesu ins Spiel, sie haben keinen Wein mehr. Und dann, also kurz zusammengefasst, am Ende sagt Jesus, füllt diese Krüge mit Wasser und da geht es um 600 Liter. Gell? Und dann hat die Hochzeitsgesellschaft einen Wein, der besser ist als jeder andere, den sie vorher getrunken haben, ja? Und 600 Liter zusätzlich. Also Jesus war da offensichtlich jetzt nicht unbedingt einer, der da in Maßen genossen hat, sondern das hört sich so absolut nach überschießendem Überfluss an.
Aber Jesus hat ja auch gefastet. Wie passt das zusammen?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass der Jesus schon alles auch zu seiner Zeit alles gehabt hat. Von Jesus wird natürlich auch berichtet, dass er gefastet hat und das alles. Überhaupt kein Thema. Aber von ihm wird auch berichtet, dass die Leute über ihn sagen, er ist ein Fresser und Säufer. Das heißt, alles zu seiner Zeit. Und dieses Asketische, das war eher in der Figur von Johannes dem Täufer in der Zeit des Neuen Testaments. Und Jesus war dann eher auch die andere Seite. Ja? Und wenn heutzutage, vor allem im evangelikalen Bereich, die gehen einen anderen Weg. Also da wird Alkohol eher so verpönt angeschaut oder wird eher davor gewarnt. Nur wenn es unbedingt sein muss, zum Abendmahl trinkt man halt sowas. Ja? In unserer Religion ist das Asketische freilich einmal hereingekommen durch das Mönchtum. Und ansonsten ist für Katholiken, also wir feiern, wenn es was zum Feiern gibt. Und wie sagt die heilige Theresia von Avila, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten.
Und zum Rebhuhn gehört dann auch ein guter Schluck Wein, kann man das so interpretieren?
Wie Lebenswasser ist der Wein? Was ist das für ein Leben, wenn man keinen Wein hat? Stammt zum Beispiel nicht von mir, sondern steht in der Heiligen Schrift und ich finde das einfach wunderschön, wo einfach der Wein als etwas zur Freude des Menschen beschrieben wird. Im Psalm 104 heißt es, Gott, du hast den Wein geschaffen, der das Herz des Menschen erfreut. Nicht? Und deswegen loben wir ihn in diesem Psalm 104. Also Wein ist so ein wundervolles Zeichen, dass Gott uns diese Freude, auch dieses von mir aus Exzessive ab und zu, dass er uns das ganz einfach vergönnt, dass er uns das schenkt und nicht missgünstig drauf schaut, nur dass man nicht zu viel Freude, Lust und sonst irgendwas im Leben hat. Das gehört völlig normal dazu. Also das Hauptthema, warum wir Wein haben, ist, glaube ich, schon Jesus Christus. Er hat nämlich als ordentlicher Jude, wie schon gesagt, zu jedem Fest an Wein ganz, ganz einfach zentral auf den Tisch gehabt, bei seinem letzten Mal, wie er mit seinen Jüngerinnen und Jüngern benannt gesessen ist, hat er Brot genommen und Wein. Und gesagt, immer wenn ihr Brot aufschneidet, denkt an mich. Wenn ihr Wein aufmacht, denkt an mich. Also das feiern wir sonntäglich in der Eucharistie. Und wie geht das ohne Wein? Das geht ja nicht.
Aber es darf ja nicht jeder Wein als Messwein verwendet werden. Was sagt denn da das Kirchenrecht?
Ja, das Kirchenrecht ist da relativ kurz und knackig, sage ich jetzt einmal. Da sagt das Kirchenrecht, zur Heiligen Messe soll Wein von der Weintraube verwendet werden. Ja, das heißt jetzt kein Ribiselwein, also ich sage vollkommen klar, oder ein anderer Obstwein. Auch nicht ein Wein, wo der Traubensaft mit Zucker aufgebessert worden ist. Ne? Zucker ist ja meistens von der Zuckerrohr oder sowas. Ja? Und deswegen fällt der nachher nicht unter Messwein. Das heißt, Messwein ist im österreichischen Weingesetz, würde man sagen, Kabinett. Also ein nicht aufgebesserter, möglichst naturbelassener Wein.
Und muss es Weiß- oder Rotwein sein oder ist das egal?
Also das ist kirchenrechtlich ziemlich egal bei uns. In der Slowakei zum Beispiel gibt es einen Bischof, der hat selbstverständlich einen roten Messwein. Und in der Orthodoxie ist es in den meisten orthodoxen Kirchen vorgeschrieben, dass es ein roter sein muss. Also bei uns darf es kein roter sein, aber das sagt nicht das Kirchenrecht, sondern die Pfarrhaushälterin, die nämlich die weiße Wäsche wieder waschen muss.
Mystik und Geist. Präsentiert von der katholischen Kirche in Oberösterreich.